Smarte Mobilitätsangebote wie Rufbusse, Carsharing oder autonome Shuttle stehen in den ländlichen Regionen nur vereinzelt zur Verfügung. Wie müssen Mobilitätskonzepte neu gedacht werden, damit sie auch auf dem Land funktionieren? Darüber spreche ich heute mit dem Smart Mobility Experten David Gordon. Mein Name ist Christoph Reitl. Schön, dass Sie zum Podcast von Bayern Innovativ wieder eingeschaltet haben. David, schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wohne ja an der Schnittstelle zwischen dem Verdichtungsraum und dem allgemeinen ländlichen Raum südlich von Nürnberg. Mobilität im ländlichen Raum ist ein Thema für mich auch tagtäglich. Ich habe kein Auto. Bei mir funktioniert es, weil ich nah an dem Bahnhof dran wohne. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, also meine Erfahrungen im ländlichen Raum kommen vor allem aus der Kindheit. Also ich bin aufgewachsen am Chiemsee, ist eine wunderschöne Region im sagen wir mal, Kernland von Oberbayern. Aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, die viele kennen, wenn der Bus 3 bis 4 Mal am Tag kommt und manchmal auch einfach gar nicht und man weiß nicht warum. Also ich habe Mobilität am Land eigentlich eben mit dem Auto kennengelernt und ich glaube, das ist ganz ungewöhnlich in dem Fall jetzt von dir, dass du gar kein Auto hast, obwohl du nicht zentral irgendwo in der Stadt wohnst.
Wie gesagt, das funktioniert, weil ich eben den Bahnhof so nah bei mir habe und dann schnell in Nürnberg bin, aber auch in München. Das funktioniert alles gut, aber ich kann das nachvollziehen. Sobald man ein Stück draußen wohnt und spätestens, wenn mal das Wetter schlecht ist, wird es eine echte Herausforderung, auch das Rad zu nehmen. Da kann ich jeden ganz gut verstehen. Mein Eindruck ist, gerade jetzt in den letzten 2, 3 Jahren, auch während der Pandemie, Mobilität hat sich verändert, weil sich, glaube ich, aber auch unser Alltagsleben in großen Bereichen verändert hat. Wie nimmst du das wahr?
Also die Covid-Pandemie hat natürlich eine zentrale Änderung hervorgebracht. Die Leute arbeiten jetzt mehr von zu Hause. Das bedeutet nicht automatisch, dass alle aufs Land rausziehen, aber es gibt mehr Möglichkeiten, als früher seine Arbeit anders einzuteilen. Und das hat schon auch dazu geführt, dass dieser extreme Zuzug in die Städte ein bisschen zurückgegangen ist und sich da mehr Möglichkeiten auf dem Land eröffnen. Das eröffnet dann damit aber auch die nächste Frage direkt. Wie kommen diese Leute dahin, wo sie hin möchten? Also dann doch eben mal zur Arbeit in die Stadt oder so die alltäglichen Wege. Und perspektivisch müssen wir uns wirklich darüber Gedanken machen, wie können wir in einzelnen Regionen, wo es auch durchaus mal zu viel Verkehr, auch saisonal kommt, im ländlichen Raum da neue Konzepte überlegen. Also da gibt es schon auch, nicht zuletzt durch die Pandemie, auch neue Entwicklungen.
Aber ist dann nur das Nachfrageverhalten anders? Weil wenn ich aus der Stadt komme und weiß, okay, alle 10 Minuten kommt der Bus, erwarte ich das am Land auch? Ist das die Zielformulierung? Oder was bringen die Stoderer, wie wir zu Hause sagen, an Erwartungen auch mit?
Klar, also wenn man die letzten Jahre in einem System unterwegs war, also in einem Mobilitätssystem, wo ich davon ausgehen kann, dass alle 5 Minuten irgendein Verkehrsmittel kommt, ob eine Tram, ob ein Bus, ob eine U-Bahn, dann gehe ich da mit anderen Erwartungen rein. Aber man darf es nicht so beschränken auf die Leute, die zum Beispiel in die Stadt, von der Stadt aufs Land ziehen, sondern auch auf dem Land ist dieses klassische Bedürfnis, ich habe mein Auto und dann war es das gar nicht so gegeben. Also ich glaube, wenn man über ländliche Mobilität spricht, sind einige Dinge ganz wichtig. Der erste Punkt ist, es wird nie darum gehen, das Auto zu ersetzen. Das Auto hat einfach viele, viele Vorteile, die im ländlichen Raum ganz wichtig sind. Und da ist natürlich die sofortige Verfügbarkeit und damit auch der Komfort, so eine Mobilitätsoption zu haben, vorne dran. Das heißt, das werden wir nie ersetzen können. Aber im Umkehrschluss bedeutet das nicht, dass jeder immer mit dem Auto unterwegs sein will oder auch kann. Es gibt Menschen, die können nicht mehr Auto fahren. Es gibt Menschen, die können es sich schlichtweg nicht leisten.
Oder können noch nicht, weil sie noch zu jung sind.
Oder können noch nicht, genau, auch ganz wichtig. Das ist eben genau meine Erfahrung. Ganz klassisch, so im Alter von 18 macht man einen Führerschein, da beginnt die große Freiheit und davor fahren entweder die Eltern oder man fährt halt mit dem Rad. Und das macht mal mehr, mal weniger Spaß. Also wir sehen, es gibt Gruppen, die einfach für Automobilität erstmal nicht in Frage oder nicht mehr in Frage kommen, aus den verschiedensten Gründen. Und selbst dann gibt es vielleicht Menschen, die sagen, ich will eigentlich nicht jede Strecke mit dem Auto zurücklegen. Und genau da wird es interessant, Angebote zu schaffen, die in eine andere Richtung führen.
Schaut dann, ja, wenn wir über Verkehrswende sprechen, über Mobilitätswende sprechen, oft in meinen Augen ist der Blick immer auf die großen Zentren, weil da natürlich sehr viel Mobilität stattfindet, weil sehr viele Menschen auf einer verhältnismäßig kleinen Fläche sind. Aber kann ich das übertragen 1:1 auf den ländlichen Raum?
1:1 übertragen wird man es nicht können. Also du hast völlig recht, wenn du sagst, eigentlich wenn es um Smart Mobility, um Verkehrswende geht, dann wird in der Regel erstmal an die Stadt gedacht. Warum? Weil da der Druck natürlich erstmal größer ist, Alternativen zum Auto zu schaffen, weil die Städte in der Regel unter der Woche voll mit Pendlern sind, die im Stau stehen und so weiter. Wir kennen die ganzen Bilder. Auf dem Land ergibt sich das nicht so natürlich, aber auch da ist es so, wenn ich mir eine Region angucke, die viele Urlauber beispielsweise hat oder auch Wochenendtouristen, nehmen wir mal das Bayerische Oberland, also Starnberger See, Ammersee und so weiter, dann sieht das da auch so aus, dass ich in einzigen Peaks sehr, sehr viel Verkehr habe. Und dann bin ich relativ schnell bei einer relativ ähnlichen Problemlage. Das bedeutet ja, der Fokus ist ganz stark auf die Stadt, auf dem Land gibt es aber viele Gründe, warum ich auch anders darüber nachdenken muss. Jetzt habe ich nur ein Problem. Die Situation ist doch letztlich eine andere, weil wir haben nicht so viele Menschen, die auf engem Raum wohnen. Und für viele Smart Mobility Angebote, wie zum Beispiel Carsharing oder die viel diskutierten Scooter, brauchen die Anbieter viele Menschen auf kleinem Raum, damit ich möglichst viele Menschen mit meinem Angebot erreiche.
Das natürlich auch von den Kosten her einigermaßen in den Griff bekomme, das kann ich mir vorstellen. Du hast gerade das Thema Scooter auch angesprochen, da bin ich natürlich sofort auch beim Thema Elektromobilität. Ist das gleichzusetzen, Elektromobilität und Verkehrswende, Mobilitätswende?
Also wenn man mich fragt, nein. Die E-Antriebswende ist ganz wichtig. Wir haben ja vorhin schon gesagt, das Auto wird immer einen wichtigen Part auf dem Land spielen. Die Gründe, die sind nicht wegzudiskutieren. Und da ist es wichtig, dass ich in Zukunft eine andere Antriebsform habe als einen Verbrennermotor, beziehungsweise einfach eine klimaneutrale. Damit hört es aber nicht auf. Aus genau den Gründen, weil ich eben nicht davon ausgehen kann, dass jeder Mensch immer und überall mit dem Auto unterwegs sein kann und will. Und wir natürlich auch in bestimmten Regionen vielleicht mal an eine Grenze kommen, was die Ladeinfrastruktur angeht. Grundsätzlich kann natürlich überall eine Ladesäule aufgebaut werden, aber in einzelnen Regionen ist dann auch die Netzauslastung mein Thema. Das heißt, wir müssen uns wirklich ganz genau darüber Gedanken machen, wie soll der Modal Split, also der Anteil der einzelnen Verkehrsträger insgesamt an den Wegen, die die Leute zurücklegen, in Zukunft auch im Land aussehen.
Also kann ein aktueller, moderner Bus mit einem Verbrenner sogar vielleicht gerade besser sein als 40 oder 50 E-Mobile, die unterwegs sind, weil sie einfach von der Kapazität her gar nicht auf die Straße vernünftig passen.
Ja, da kommen wir natürlich jetzt an eine ganz zentrale Frage und das ist eben der Punkt, was bringt mehr Vorteile? Ist es der öffentliche Nahverkehr? Ist es die individuelle Mobilität mit dem eigenen Auto? Und ja, auch da kann es unter Umständen mal mehr Sinn machen, wenn denn die Busse immer voll ausgelastet sind. Aber da kommt es dann ganz spezifisch auf Einzelfälle an, wie es in der jeweiligen Region aussieht. Da haben ganz viele Leute schon verschiedenste Rechnungen angestellt und es ist wirklich eine Einzelfallentscheidung dann.
Also keine Pauschallösung, sondern das Plädoyer zum genauen Hinschauen, wie die Situation vor Ort ist.
Absolut.
Welche Chancen, welche Herausforderungen lauern denn in dieser Mobilitätswende? Ich kann mir vorstellen, da ist ein großes Paket an Gesetzen, an Regularik mit dabei. Die Politik spielt eine wichtige Rolle. Wenn natürlich der Stadtrat oder der Marktgemeinderat vor Ort jeden Ortsteil anbinden muss, dann fährt der Bus nicht attraktiv, weil er sehr lange Fahrzeiten hat. Wie kann man dem begegnen? Was muss man beachten? Was sind die Stellschrauben?
Also da gibt es verschiedene Ebenen, wenn man diese Frage beantwortet. Die eine kommt von den Bürgerinnen und Bürgern selber. Und da gibt es wirklich eine Reihe mittlerweile an Studien, Umfragen, bei denen ganz klar rauskommt, die Menschen am Land möchten auch diese alternativen Formen der Mobilität. Aber allein das ist schon ein Punkt, auf den man sich gar nicht unbedingt einigen kann. Also es gibt eine Kommune, sehr schön an einem See gelegen, im Süden von München. Die haben jetzt gerade über die letzten Jahre ein On-Demand-Rufbussystem ausprobiert. Also die Bürger konnten über eine App oder auch über einen Anruf sich eine Fahrt bestellen und von der eigenen Haustür bis zum Supermarkt und zurückgebracht werden. Die Bürger finden das ganz toll, der Gemeinderat fand das eher nicht so toll und die wollten eher wieder das normale Liniensystem haben. So, jetzt gab es dann einen Bürgerentscheid, die haben sich dafür entschieden, das zu behalten und so wird da jetzt auch weitergemacht. Was wir aber sehen ist, es gibt durchaus noch eine große Diskussion darüber, ob denn das tatsächlich notwendig ist, dass ich eine gute Alternative zum Auto habe. Das heißt, das ist die eine Ebene. Und da haben wir noch nicht darüber gesprochen, gibt es denn Gelder, die den Kommunen dabei helfen, diese Lösung an den Start zu bringen? Denn es braucht in der Regel immer ein Investment von Seiten der Kommunen, zumindest mal, wenn es auch um technisch kompliziertere Lösungen geht. Und wir haben noch nicht über regulatorische Rahmenbedingungen gesprochen. Also vielleicht haben die einen oder anderen das auch schon mitbekommen. Es gibt ja in Bayern viele Projekte, bei denen man mit autonomen Shuttles, also selbstfahrenden Kleinbussen mit bis zu 6-7 Personen, versucht, eine andere Form der Mobilität hinzubekommen. Das sind aber Pilotprojekte. Also die kann man jetzt nicht einfach überall auf die Straße setzen. Und das ist immer eine Sondergenehmigung.
Auch da macht die Regulatorik ja und die Gesetzgebung den Strich oft durch die Rechnung, weil ja trotzdem immer noch mal eine Person dabei sein muss, die das Ganze überwacht. Also ich spare mir das Fahrpersonal, das ja auch kostenintensiv ist, ja in dem Moment noch nicht ein.
Richtig. Also soweit sind wir Stand jetzt noch nicht. Da kommen wir dann gleich zu dem nächsten Punkt, denn wir fahren in die ganzen Busse und egal, da ist auch egal, ist es ein Linienbus, ein Rufbus. Wer fährt denn die eigentlich auf dem Land? Das Problem Fachkräftemangel ist hier auch ganz, ganz groß. Was man hier einfach auch wieder sieht, Mobilität ist komplex, betrifft jede Person nahezu jeden Tag. Und dementsprechend ist es auch immer was, wo neben der Regulatorik, neben den finanziellen Möglichkeiten und den technischen Möglichkeiten einfach noch so eine gesamtgesellschaftliche Komponente mit reinspielt, wo Leute sich einfach einig werden müssen, was sie gern machen möchten.
Jetzt hast du diese Best Practices angesprochen, wo es schon funktioniert mit dem autonomen Shuttle, wo wir, glaube ich, auch gerade sehr viel lernen, wie es funktionieren kann und wo auch die Stolpersteine liegen. Ich glaube, ganz praktisch, allein wenn so eine historische Altstadt mit Kopfsteinpflaster ist, das ist durchaus eine Herausforderung, die man aber technisch, glaube ich, lösen kann. Was muss denn passieren, dass wir das in die Fläche ausrollen können? Wie machen andere Länder das? Gibt es da schon, wo du sagst, hey, da könnten wir hinschauen, da können wir eigentlich viel lernen davon?
Ja, also meine Erfahrung ist, wir arbeiten ja zum Beispiel auch in einem EU-Projekt, wo es um Mobilitätsstationen geht, wo man also Shared Mobility-Angebote bündelt. Und da sind kleinere, größere Kommunen, also Städte wie Amsterdam, aber auch kleine Kommunen wie Dreux in Frankreich, das ist in der Nähe von Paris, eine 12.000 Einwohnerstadt mit drin. Und da machen wir die Erfahrung, dass die Probleme überall recht ähnlich sind. Also besagte Stadt in Frankreich hat zum Beispiel das Problem, dass kein Anbieter zu ihnen kommen möchte, der ein Carsharing anbietet oder Räder zum Verleih anbietet, weil sie einfach nicht genug potenzielle Kundinnen und Kunden haben, weil sie 12.000 Einwohner haben. Das heißt, diese Problemstellungen sind, zumindest das ist meine Erfahrung, wenn man in Europa sich das anguckt, relativ ähnlich. Selbiges gilt auch für autonome oder automatisierte Fahrfunktionen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass das oft ausgehend von der EU-Gesetzgebung dann in einzelnen Ländern umgesetzt wird. Aber auch da kommt man im Moment über diesen Pilotprojektstatus noch nicht hinaus. Und ich glaube, es wird einfach für die nächsten, sagen wir mal, 2-3 Jahre auch erstmal dabei bleiben. Das wird dann vielleicht dahin gehen, dass größere Städte anfangen, das auszuprobieren. Und wir wissen schon noch aus der Vergangenheit, dass da einfach ein Lerneffekt entsteht. Also wenn eine genügend große Anzahl an Kommunen sowas mal ausprobiert hat, dann lernen die Kommunen, aber auch die Hersteller. Und man kommt langsam in die Richtung, dass auch andere außerhalb von so einem Pilotprojektstatus sowas anwenden können.
Bedeutet jetzt aber, wenn ich das richtig raushöre, zum jetzigen Zeitpunkt braucht es einmal Mut, auch bei den lokalen EntscheidungsträgerInnen. Es braucht sicherlich finanzielle Mittel, damit man mal so diese erste Welle übersteht, bis es dann auch angenommen wird? Oder wie ist eure Erfahrung da aus den Pilotprojekten raus? Funktioniert es sofort? Steigen die Leute sofort um? Oder nutzen sie doch eher noch den Zweitwagen, den ich ohnehin zu Hause stehen habe?
Also tatsächlich ist das gar nicht so leicht abzubilden. Wir haben zum Beispiel gesehen, wenn ich Shared Mobility Angebote irgendwo einbringe, dann ist das erstmal noch nichts, wo die Leute sagen, boah, jetzt gebe ich sofort meinen Zweitwagen beispielsweise ab. Und darum geht es ja oft, dass man überhaupt mal das zweite Fahrzeug vielleicht ersetzen kann, sondern man muss die Leute in einem bestimmten Zeitpunkt erwischen. Also zum Beispiel, wenn bei einem Auto ein Leasing ausläuft oder wenn einfach eine Altersgrenze erreicht ist. Dann ist so ein Moment, wo ich mit einem guten Angebot, das die Leute kennen und ganz schnell verstehen und anwenden können, habe ich die Möglichkeit, da eine Änderung herbeizuführen. Wenn wir jetzt aber über den anderen Bereich, die autonomen Shuttles beispielsweise, sprechen, was sich überhaupt nicht bewahrheitet hat, dass es da Berührungsängste gibt. Also es gibt beispielsweise ein Projekt in Bad Birnbach, das ist in Niederbayern. Die sind jetzt in der dritten Projektphase, es läuft seit mehreren Jahren und da steigen wirklich von den kleinen Kids bis zur älteren Bevölkerung über 80, über 90 alle mit ein. Da gibt es überhaupt keine Berührungsängste mehr. Also ich glaube, da müssen wir uns nicht so ganz viel Gedanken drüber machen. Die Frage ist eher, wie kriegen wir Finanzierungsmodelle hin? Wann ist die Technik so weit, dass wir wirklich auch ohne Sicherheitsperson fahren können? Und kommt da die Regulatorik dann an der richtigen Stelle, am richtigen Zeitpunkt mit?
Aber es zahlt sich, glaube ich, aus, wenn man einfach mal loslegt.
Absolut.
Und Versuche macht und eben diese Erfahrungswerte sammelt.
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es hängt, so blöd es klingt, wirklich an den Leuten vor Ort. Wenn ich in der Kommune, in einem Landkreis jemanden habe, der sagt, ich finde das total wichtig und wir wollen das für unsere Bürgerinnen und Bürger machen, dann ist da auch was möglich, weil man muss sich dann durch Förderrichtlinien und andere Möglichkeiten durcharbeiten, aber das funktioniert.
Jetzt bist du unser Smart Mobility Experte bei Bayern Innovativ. Wie kannst du helfen?
Ja, also was wir tun, wir haben ein großes, großes Netzwerk an wichtigen Stakeholdern aus dem Bereich Wirtschaft, aus der Wissenschaft und aus der öffentlichen Hand. Und wir können Kontakte vermitteln, wenn zum Beispiel eine Kommune sagt, wir finden das spannend und wir wollen jetzt ein Projekt an den Start bringen, dann können wir einige Firmen vermitteln, die da vielleicht helfen können mit ihren Lösungen. Wir können Kontakt zu anderen Kommunen vermitteln, die sowas vielleicht mal ausprobiert haben. Und die Wissenschaft spielt da einfach eine wichtige Rolle, weil wir ja im Moment noch in der Erprobung sind, damit man dann das Ganze auch auf solide Füße stellt. Das ist, glaube ich, in dem Bereich wirklich das zentrale Angebot. Und ansonsten versuchen wir natürlich auch immer Neuerungen, technische Innovationen an unser Netzwerk weiter zu verteilen, damit die da Bescheid wissen.
Genau, du hast gesagt Netzwerk. Also da sind viele mit dabei. Ihr trefft euch auch immer wieder zum Austausch. Ihr macht Veranstaltungen. Was steht als nächstes an?
Richtig, genau. In München ist Anfang September die IAA Mobility, also die große internationale Automesse. Und die stellt sich aber immer breiter auf, also thematisch, wendet sich aber auch ganz klar hin zu diesen Fragen der Verkehrswende. Was wir machen, ist im Citizens Lab der IAA mitten auf dem Marienplatz vom Rathaus werden wir ein Panel hosten zum Thema Mobilität im ländlichen Raum.
Ja, perfekt. Und das mitten in München, das ist fast ein Widerspruch, aber es kann gut werden, oder?
Absolut, absolut. Also das Ganze findet am Messe Donnerstag statt, am 7.9. um 14 Uhr. Wir haben einen Bürgermeister einer oberpfälzischen Gemeinde mit dabei, jemanden von der DB Regio Bus, die ein ganz zentraler Player sind, wenn es um ländliche Mobilität geht. Von wissenschaftlicher Seite wird jemand vom Fraunhofer Institut für Mobilität und Logistik mit dabei sein. Und ja, auch noch jemand aus der Politik, aus dem Nachbarbundesland. Das kann ich jetzt leider noch nicht genauer sagen. Wir hoffen, dass es klappt, aber dann haben wir dann eine schöne Runde beieinander.
Dann sind wir gespannt und laden unsere Zuhörenden alle ein, dass wir auch die Mobilität im ländlichen Raum voranbringen. Letzte Frage, persönliche Frage. Was denkst du, wie schaut Mobilität im ländlichen Raum, sagen wir mal so in ja, gut 20 Jahren, 2045 aus?
Wir haben gelernt, wenn wir über die Zukunft sprechen, bei der Mobilität, es kommt immer anders, als man denkt. Aber ich denke schon, dass wir diese Lösungen, über die wir heute gesprochen haben, flächendeckend in der Anwendung sehen werden. Wir sind im Moment in einer ganz spannenden Phase, wo viel ausprobiert wird. Wir werden vielleicht auch mal feststellen, dann und wann macht es keinen Sinn, das anzuwenden. Aber ich denke, wir werden es im ländlichen Raum in 20 Jahren vielleicht so sehen, dass das Auto immer noch eine große, große Rolle spielt. Aber dass ich gerade, was On-Demand-ÖPNV angeht, tolle Angebote haben werde. Und ich habe die große, große Hoffnung, dass das auch, was die Tarife angeht, so einfach wie möglich ist, damit die Leute sich nicht durch irgendwelche Ringe, Zonen oder was auch immer durchkämpfen müssen, wenn sie dann damit fahren wollen.
Da haben wir jetzt schon einen großen Schritt geschafft und hoffen, dass es so auch weitergeht. Ja, vielen Dank dir, David. Und Ihnen bleibt mir nur zu wünschen, bleiben Sie innovativ, bis zum nächsten Mal und gute Fahrt.